Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Jesus, bei dir kann ich mich so geben, wie ich bin. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Mit diesem Lied von Manfred Siebald, nicht Peter Strauch, wie ich das letzte Mal gesagt habe, mit diesem Lied von Manfred Siebald habe ich die letzte Predigt, letzten Sonntag, begonnen und angekündigt, dass wir uns in diesem Herbst Gedanken machen möchten, miteinander, immer wieder in den Gottesdiensten, wie geschieht Veränderung? Wie können wir wachsen? Was bedeutet Reifen im Glauben und wie geht das praktisch? Heute möchten wir damit Fortsetzung machen mit diesem Thema und uns beschäftigen mit einem der stärksten Bilder, die wir in der Bibel finden für diesen Prozess der Transformation, der Veränderung, des Wachstums und des Reifens. Es ist ja Erntezeit, bald ist auch die Traubenernte. Manche sind schon soweit, andere brauchen noch ein paar Öchsle. Wir wollen aus Johannes 15 die ersten 5 Verse miteinander lesen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus Christus, der hier spricht, sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich möchte in 5 Gedankengängen versuchen, mich diesem Text anzunähern. Vor allem geht es mir um den 5. Vers, aber um des Zusammenhangs willen haben wir einfach den Anfang dieses Kapitels miteinander gelesen. Der erste Gedankengang, nur bei Jesus gibt es Leben. Nur bei Jesus gibt es Leben. Für die jüdischen Zuhörer damals war dieses Wort von Jesus, dieser Vergleich, ich bin der Weinstock, ein Schock. Denn im Alten Testament war der Weinstock ein Bild für Israel, für das Volk Israel. Zum einen wird damit zum Ausdruck gebracht, Israel ist ein erwähltes, ein ganz besonderes Volk, denn der Weinstock galt als eine edle Frucht, als eine Frucht für die Reichen. Nicht jeder konnte Wein anbauen oder auch sich Wein leisten. Es ist eine Frucht des Festes, des Wohlstandes. Das ist also der eine Gedanke. Israel als besonders edles Gewächs im Garten Gottes. Aber der andere Gedanke ist der, dass man, so war die Vorstellung des jüdischen Volkes, um wirklich mit Gott in Kontakt zu sein, um wirklich Leben zu haben, muss man Teil des jüdischen Volkes sein. Also Teilhabe an den Segnungen Gottes bekommt man nur, wenn man Teil des Volkes Israel ist. Denn Israel schließlich hat den Tempel, diesen einzigartigen Ort der Gegenwart Gottes. Und nur Israel hat die Tora, die Gebote, die Gesetze, das Wort Gottes. Und so war es für die Juden ganz klar, Leben mit Gott gibt es nur als Teil dieses Volkes. Und Jesus sagt, nur in mir, nur in Verbindung mit mir gibt es das ewige, das wahre, das echte Leben. Ich bin der Weinstock. Aus mir kommt das Leben. Wer leben möchte, Wer wirklich qualitatives Leben haben möchte, wer mit Gott in Verbindung sein möchte, das geht nur über mich. Also nicht durch die Teilhabe an irgendeiner, an einer Nation oder religiösen Institution, nicht durch Kirchenmitgliedschaft oder durch das aktive Mitsingen im Kirchenchor, nicht durch die Teilnahme an irgendwelchen Wohltätigkeitsveranstaltungen bekommst du Zugang und Leben mit Gott, sondern allein durch die Verbindung mit Jesus Christus. Leben gibt es nur bei Jesus, nur in der Beziehung mit Jesus, nur in der Vereinigung mit ihm, das heißt im Glauben, so würden wir das heute ausdrücken, im Vertrauen. Wenn ein Mensch mit Jesus Christus in Kontakt tritt und sagt, ich möchte mit dir leben, ich möchte dein Leben annehmen, ich möchte in einer Verbindung mit dir leben, dann fließt Leben. Dann ist jemand mit Gott in Kontakt. Leben gibt es nur bei Jesus. Der zweite Gedanke. Frucht zu bringen, ist unsere Bestimmung. Frucht zu bringen, ist unsere Bestimmung. Jesus sagt hier nicht, wer Lust hat, wer möchte von euch, der soll Frucht bringen. Er sagt doch nicht, lassen wir es mal drauf ankommen, vielleicht bringt jemand von euch Frucht. Sondern Jesus sagt, wer mit mir in Verbindung ist, der bringt viel Frucht. Der bringt Frucht. Und umgekehrt, er lässt uns gar keine Wahl. Er sagt, wer keine Frucht bringt, der verdorrt. Der wird abgeschnitten. Der führt im wahrsten Sinn des Wortes ein unfruchtbares, ein nutzloses Leben und muss am Ende die Bilanz eines fruchtlosen Lebens auch von Gott in Empfang nehmen. Das heißt, Jesus lässt uns gar keine Wahl. Er sagt, Frucht zu bringen, das ist eure Bestimmung. Das ist das Ziel eures Lebens. Das ist das Wesen eines Christen, um es mal so auszudrücken. Frucht bringen ist uns nicht freigestellt. Das ist nichts für die Superfrommen, sondern das ist das Wesen eines jeden Christen. Und wenn wir so in die Natur schauen, dann ist uns das ja auch irgendwie plausibel. Die Bestimmung, das Ziel einer Pflanze besteht nicht in der Blüte, auch wenn die vielleicht hübsch aussieht, sondern das Ziel, das Wesen, die Bestimmung einer Pflanze liegt in der Frucht. Wenn eine Pflanze vorher abstirbt oder erfriert, bevor sie Frucht gebracht hat, dann ist das ein trauriger Prozess. Wenn schon mal ein Apfelbaum oder irgendwie sowas kaputt gegangen ist, der weiß das. Das ist nicht so gedacht. Es ist gedacht, dass eine Pflanze Frucht bringt. Und Frucht bringen heißt ja nichts anderes als Multiplikation. Eine Pflanze, wenn sie Frucht bringt, sorgt dafür, dass es weitere Früchte gibt. Der Lebenszweck einer Pflanze liegt also nicht darin, einfach mal schön zu blühen, sondern andere Frucht zu schaffen. Und ich glaube, das ist das Bild, das Jesus uns mitgibt. Gott schenkt uns sein Leben. Gott lässt uns teilhaben an seinem Leben, damit durch uns anderes Leben entsteht. Damit sein Leben weiterfließt und neues Leben entsteht. Das heißt Frucht bringen. In Vers 16 im gleichen Kapitel sagt Jesus, ich habe euch erwählt, dass ihr Frucht bringt. Das ist Ziel und Bestimmung eures Lebens. Und ich glaube auch, dass es so ist, dass unser Leben wirklich dann erst auch Erfüllung findet, wenn wir wachsen, wenn wir Frucht bringen. Das ist keine Verpflichtung, die uns Druck macht. Das ist keine aufgesetzte Verpflichtung, die uns irgendwie unter Zwang setzt, sondern Jesus möchte damit sagen, wenn ihr Frucht bringt, dann lebt ihr in tiefster Übereinstimmung mit eurer Berufung, mit eurem Wesen. Dazu seid ihr geschaffen, dazu seid ihr erwählt. Es gibt keine größere Freude, es gibt keine größere Erfüllung im Leben, als Frucht zu bringen, seiner inneren Bestimmung gerecht zu werden. Und deshalb sagt Jesus auch in Vers 12 in diesem Kapitel, diese Worte habe ich zu euch geredet, dass meine Freude in euch sei und meine Freude in euch vollkommen sei. Damit meint Jesus, wenn ihr wirklich das lebt, wenn ihr Frucht bringt, das wird euch mit tiefer Freude erfüllen. Das ist kein Zwang, das ist keine Last, die euch verfolgt, die euch niederdrückt. Das ist etwas, das euch unendlich glücklich machen wird, weil ihr in eurer Bestimmung lebt. Der dritte Gedanke, was sich mit diesem Bild des Fruchtbringens verbindet: Fruchtbringen braucht Zeit. Fruchtbringen braucht Zeit. Es ist ein Wachstumsprozess. Und wenn wir an das Leben als Christ denken, es ist ein lebenslanger Wachstumsprozess. Und wir dürfen da nicht ungeduldig sein. Auch nicht mit uns selbst. Fruchtbringen, das ist wirklich eine Angelegenheit, die auf Zeit, auf Dauer angelegt ist. Und ich habe den Eindruck, dass wir manchmal andere, aber auch uns selber überfordern, weil wir uns nicht die Zeit auch geben, die wir brauchen, um zu wachsen. Beim Wachsen einer Frucht gibt es aber auch keine Abkürzungen, kein schnell mal über Nacht, kein Doping. Wir hätten das manchmal gerne, so schnell über Nacht mal so eine Totaltransplantation oder eine totale Wesensveränderung, mal schnell etwas rausoperiert bei uns, was uns nicht so passt, was uns Schwierigkeiten macht und was anderes eingepflanzt, so ein Chip einprogrammiert oder irgendwas. Wir hätten das gerne. Etwas, das uns Mühe macht, dass wir das schnell loshaben. Vielleicht Mühe macht bei anderen, auch Mühe macht bei uns. Und Jesus sagt, das ist nicht so, das braucht seine Zeit. Es gibt keine Abkürzung. Veränderung braucht Zeit. Ich habe das bei mir persönlich erlebt, dass Gott mir viele Dinge nicht einfach weggezaubert hat in meinem Leben. Obwohl ich dafür gebetet habe, obwohl ich echt gedacht habe, das wäre jetzt endlich mal Zeit, dass das verschwindet, dass das aufhört. Es braucht seine Zeit und Gott hat mir wie so deutlich gemacht bei manchen Dingen, ich möchte, dass du daran wächst. Ich möchte, dass du dich an diesen Punkt veränderst. Und zwar, dass du dich veränderst, nicht, dass das Problem sich verändert. Wachstum braucht Zeit, braucht Geduld. Und braucht Hoffnung, dass man das Ende des Prozesses wirklich auch abwarten kann. Und das führt mich schon zum vierten Gedanken. Frucht bringen, zumindest in diesem Bild, wie es Jesus entfaltet, kann auch schmerzhaft sein. Oder zumindest der Prozess, der das Fruchtbringen unterstützt. Denn Jesus sagt, eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er, also Gott, reinigen, damit sie mehr Frucht bringt. Und dieser Prozess des Reinigens, der kann schmerzhaft sein. Wir haben in unserem winzig kleinen Garten einen Apfelbaum. Und jedes Jahr wächst der und die Äste werden lang und weit und die Triebe schießen raus. Und jedes Mal im Winter, im Herbst, Winter, im Frühjahr, bevor der Saft einschießt, muss man diesen Apfelbaum beschneiden. Und ich muss euch sagen, das tut mir manchmal richtig weh. Da sieht der Apfelbaum, der da so groß und saftig dasteht, der sieht hinterher manchmal ganz mickrig und zusammengestutzt aus. Da denkst du, da ist ja fast gar nichts mehr dran. Aber der sich damit auskennt, der sagt, das muss so sein. Du musst die langen Triebe, die musst du wegmachen. Und da gibt es eine Philosophie, welche da weg müssen und so. Ich kenne mich damit nicht so genau aus. Aber man muss da wegschneiden. Warum? Weil es im Frühjahr gibt es Triebe, die schießen nur, die wachsen nur, aber bringen keine Frucht. Die müssen weg. Damit der Saft sich wirklich konzentriert, dort, wo auch die Knospen dann treiben, damit Frucht wachsen kann. Beim Weinstock ist das nichts anderes. Und da muss geschnitten werden. Manchmal sehen diese Schosse ja wirklich imposant aus. Aber sie bringen keine Frucht. Und ich glaube, es gibt in unserem Leben manches, das sieht sehr imposant aus. Können wir mit angeben. Sieht toll aus, viel gewachsen. Mein Apfelbaum ist schon ein bisschen größer als deiner. Und was es da so alles gibt, aber Jesus sagt, das kann ich gar nicht gebrauchen, das muss weg. Und dann schneidet er und nimmt das weg. Und es tut weh. Wenn Jesus manchmal sagt, du, das möchte ich nicht in deinem Leben, das bringt keine Frucht. Diese Eigenart oder diese Unart oder diese Angewohnheit, die möchte ich verändern, dann tut das weh. Und im Frühjahr war es jetzt auch so, als meine Schwiegermutter da war, der Apfelbaum hat diesmal wirklich zum ersten Mal so, also hunderte von Früchten angesetzt, aber da hat sie mir gesagt, du musst diese winzig kleinen Äpfelchen, die musst du wegmachen. Da gab es also so kleine, da wusste man eigentlich, die werden bis zum Herbst gar nichts mehr. Die muss man wegbrechen, damit die schon ein bisschen voller sind, die schon reifer sind, damit die dann die ganze Kraft des Baumes kriegen. Da habe ich die weggemacht. Nicht alles, was da so kleine, mickrige, grüne Äpfelchen sind, nicht alles ist dann wirklich auch Frucht, die dann reif wird. Muss man wegnehmen. Möchte ich das? Will ich das? Darf Gott das? Mich beschneiden? Ich habe letzten Sonntag schon mal diese Frage gestellt. Darf Gott wirklich in meinem Leben rumschneiden? Nicht, weil ihm das Spaß macht, nicht, weil er uns gerne wehtut, sondern weil er ist der Weingärtner. Also in diesem Bild Gott, er ist der Weingärtner, er weiß, was er tut. Darf Gott das, mich beschneiden? Ein letzter Gedanke. Frucht ist nicht die Abwesenheit von etwas Negativem, sondern das Wachstum von etwas Positivem. Hört sich erstmal logisch an. Frucht ist nicht die Abwesenheit von etwas Negativem, sondern die Anwesenheit von etwas oder das Wachstum von etwas Positivem. Hört sich logisch an, wenn ich versuche mal von der Bildhälfte auf die Sachebene zu übertragen, also in das Christsein, wird uns schnell klar, was ich damit meine. Wie oft, auch wie ich als Kind zum Teil geprägt wurde, wie oft definieren wir das Christsein als die Abwesenheit von irgendetwas Negativem. Ein Christ, und jetzt kommt, ein Christ tut das und das und das nicht. Ein Christ raucht nicht oder säuft nicht oder bricht nicht die Ehe, ist alles richtig. Ein Christ, so war es früher, zur Generation meiner Eltern, ein Christ tanzt nicht, ein Christ geht nicht ins Kino. Ein Christ guckt kein Fernsehen, so war das noch zu meiner Kindheit, so bin ich noch geprägt worden. Fernsehen, das macht ein Christ eigentlich nicht. Das ist schon ultra lange her für euch, könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen. Ein Christ, so war das bei mir im Dorf, ein Christ geht nicht in den Sportclub. Ja, das war so eine Konkurrenz zur Kirche, zur Gemeinschaft. Das waren die anderen und wir waren die anderen. Die einen und die anderen. Ein Christ tut jenes nicht, ein Christ lässt dieses. Und da definiert man das Christsein als die Abwesenheit von etwas Negativen. Tu dieses nicht, lass jenes. Aber das ist überhaupt nicht das, wie Jesus Christsein definiert. Er spricht nämlich von Frucht. Habt ihr schon mal einen Apfelbaum oder irgendwas angeguckt und gesagt, wow, was da alles nicht dran ist? Keine Schokolade, keine Gummibärchen. Das ist nicht die Definition einer Frucht, eines Apfelbaums oder einer Weintraube. Frucht heißt, es wächst etwas Positives. Und ich mache jetzt mal etwas Gewagtes. Ich mache jetzt mal von Johannes, also vom Johannesevangelium, einen Spagat zu Paulus, zu Galater 5, Vers 22, wo der Paulus uns den Gefallen tut, einmal etwas zu entfalten, was mit dieser Frucht gemeint sein könnte. Und ich habe das euch einfach mal in einer Liste untereinander gesetzt, welche Punkte der Paulus da aufführt. Er sagt, die Frucht des Geistes, also die Frucht, die Gott im Leben eines Christen wachsen lässt, das ist Liebe und Freude und Friede und Geduld und Freundlichkeit und Treue und Güte und Bescheidenheit oder Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das, so sagt Paulus, das ist die Frucht eines Christen. Das ist das, was Gott wachsen lassen möchte, und zwar bei jedem Einzelnen von uns. Das ist das, wozu wir bestimmt sind, dass das wächst in unserem Leben. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und wenn das in meinem, in deinem Leben fehlt oder nicht wächst, dann kannst du das nicht kompensieren mit irgendwelchen anderen Dingen. Und ich sage das nochmal vielleicht ein bisschen humoristisch oder ein bisschen karikierend, aber nur einfach, dass es uns noch einmal klar wird. Ein Christ ist, bei dem diese Früchte oder diese Frucht zu sehen ist, bei dem diese Frucht wächst. Ein Christ ist nicht jemand, der Theologie studiert hat. Ein Christ ist nicht jemand, der einfach regelmäßig in die Kirche geht. Die Reife eines Christen bemisst sich nicht daran, wer die Zahl des Antichristen ausrechnen kann. Ein Christ bemisst sich auch nicht, oder seine Reife im Glauben bemisst sich nicht daran, ob er die Partei bibeltreuer Christen wählt oder sonst politisch korrekt die richtige Partei also wählt. Ihr wisst schon, welche die richtige ist, aber ich verrate es euch nicht. Ein Christ ist nicht jemand, der sich dadurch auszeichnet, dass er gegen Homöopathie oder gegen Yoga sich engagiert oder auch gegen das Adoptionsrecht für Homosexuelle. Wie gesagt, es geht gar nicht darum, dass ich das gutheiße oder dass das nicht auch vielleicht irgendwie in unserer politischen Verantwortung sein könnte. Aber Christsein definiert sich nicht dadurch, gegen was ich alles bin und wofür ich mich alles engagiere. Ein Christ ist nicht, der im Jordan getauft wurde und deshalb extra nach Israel fliegt, um das machen zu lassen, oder der sonst irgendwie sich mit Produkten aus dem Toten Meer sauber macht oder schmückt. Ich könnte diese Reihe jetzt noch vor. Ihr merkt, ich mache ein bisschen Spaß, aber es ist mir eigentlich ernst. Wie viel Kompensationsangebote machen wir Gott und unseren Nächsten, nur weil wir keine Frucht haben? Und sagen, schau doch mal, darin bin ich eigentlich ganz gut. Ich gehe zweimal in die Woche in den Bibelkreis. Ich habe schon fünfmal in meinem Leben die Bibel durchgelesen. Ich gehe dreimal im Jahr auf Bibelkonferenz. Und dann entwickeln wir vielleicht so eine Insidersprache, wo man den vollmächtigen, reifen Christen dran erkennt. Früher in der Gemeinde, wo ich groß geworden bin, war das das vollmächtige, öffentliche Gebet. Mann, war ich beeindruckt von den Gebeten mancher Menschen. Die konnten beten. Aber als ich ein bisschen älter wurde, wollte ich diese Gebete gar nicht mehr wirklich hören. Weil das Gebet und das Leben, das ich dann ein bisschen mitbekommen habe, das hat nicht immer zueinander gepasst. Aber als Kind habe ich eine Zeit lang gedacht, so beten zu können, öffentlich. Wow, da kam wirklich alles drin vor, in einer Sprache, die war die war gigantisch. Jesus sagt ganz einfach, wenn du Christ bist, dann möchte ich mehr Liebe sehen bei dir. Und mehr Freude und mehr Frieden und mehr Freundlichkeit und Geduld. Das möchte ich sehen bei dir. Alles andere interessiert mich nicht so sehr. Ich möchte mehr Geduld, mehr Treue, mehr Sanftmut, mehr Güte. Und damit diese Begriffe jetzt nicht ganz so einfach schön leer in der Luft hängen und jeder sich darunter was vorstellt, ich habe einfach mal so ein paar Fragen für mich selber aufgeschrieben, die ich euch jetzt auch so weitergebe. So ein paar Fragen, um sich selbst zu testen. Gibt es ja in jeder besseren Illustrierten, ja, so 28 Fragen, wo ich feststellen kann, ob ich ein neues Navi brauche oder so. Und dann kann man so ankreuzen und die Punkte eintragen. Das könnt ihr jetzt einfach auch innerlich für euch so machen. Einfach versuchen für euch, ihr habt jetzt nichts zum Schreiben dabei und es gibt auch keine Punktzahl, aber einfach so ein paar Testfragen, damit es ein bisschen praktischer wird. Also, und ihr könnt dann auch die Fragen dann wahrscheinlich relativ leicht den einzelnen Früchten zuordnen. Gibt es einen Menschen, dem ich heute Morgen lieber nicht begegnen möchte? Wann habe ich das letzte Mal einem Menschen geholfen, der es nicht verdient hatte? Zusatzfrage: Wer sagt eigentlich, dass er es nicht verdient hatte? Hast du in den letzten 2 Tagen jemanden lieblos kritisiert oder im Herzen verurteilt? Sehe ich zuerst das Positive oder das Negative beim anderen? Wie würden mich meine Mitmenschen charakterisieren? Als einen fröhlichen Menschen, der eine ansteckende Freude ausstrahlt? Ist das Christsein für mich eher eine ernste oder eine fröhliche Angelegenheit? Würden andere mich als zufrieden beschreiben? Wie oft bin ich besorgt oder ängstlich? Wie oft unterbreche ich jemanden beim Reden? Wie reagiere ich, wenn Leute zu spät zum Treffen kommen? Welche Gefühle habe ich, wenn ich im Stau stecke oder es vor mir an der Kasse nicht weitergeht? Wie gerne helfe ich jemandem, wenn ich gerade sehr beschäftigt und sehr konzentriert bin? Wie schnell fahre ich aus der Haut, wenn jemand beim dritten Mal immer noch nicht kapiert hat, was ich ihm sagen möchte? Welchen Teil meiner Zeit, meines Geldes, meines Raumes stelle ich regelmäßig anderen Menschen zur Verfügung? Wie viel Geld würde ich spenden, wenn man als Christ nicht spenden müsste? Können sich andere auf mich verlassen? Kann ich jemanden so mit Kritik konfrontieren, dass die andere Person sich hinterher aufgewertet und ermutigt fühlt? Welche schlechte Angewohnheit habe ich, die ich nicht loswerde. Wie oft schaue ich länger fern oder iPod oder Computer, als ich eigentlich möchte? Was würde ich gerne machen, wenn alle äußeren Kontrollen wegfielen? Was macht eigentlich mein Mund den ganzen Tag über? Gibt es Dinge, die ich lieber nicht sagen sollte? Spitze Bemerkungen, üble Nachrede, vage Verdächtigungen, die andere in Misskredit bringen? Und letzte Frage, welche Entschuldigungen bringe ich vor, wenn ich mit diesem Verhalten konfrontiert werde? Vielleicht geht es jetzt dem einen oder anderen so wie mir, dass er sagt, da ist Wachstumsbedarf. Wir sind noch entwicklungsfähig. Vielleicht ist auch ein ungutes Gefühl beim einen oder anderen von euch entstanden. Mensch, jetzt kriege ich ja auch noch Stress beim Christsein. Eigentlich komme ich sonntagmorgens in die Gemeinde, um mal ein bisschen zu chillen oder ein bisschen aufzutanken. Eigentlich bin ich ja auch Christ geworden, um so ein bisschen zu chillen oder aufzutanken. Und jetzt muss ich noch mehr. Jetzt muss ich noch mehr leisten. Ich möchte euch nochmal an den zweiten Punkt erinnern. Frucht bringen, sagt Jesus, das ist nichts, was dir aufgezwungen wird. Das ist das, wonach du dich im Innersten eigentlich selbst sehnst. Das ist deine Bestimmung. Das ist deine Berufung. Du bist dazu geschaffen und erwählt von Jesus, dass du dich veränderst, dass du wächst. Weil du selber eigentlich unglücklich bist, wenn du so bleibst, wie du bist. Wenn du dich nicht veränderst. Wenn du diese unguten Dinge weiter in deinem Leben pflegst und einfach liegen lässt. Gott möchte mich reinigen, damit ich Frucht bringe. Nicht um mir weh zu tun, sondern dass ich meine Berufung, meine Bestimmung leben kann. Also diese ganzen Fragen habe ich nicht vorgelesen, um uns Druck zu machen. Und vor allem haben wir ja das eigentliche Geheimnis, den Kernpunkt dieses Textes noch gar nicht entfaltet. Gehen wir mal nochmal zurück, bitte, zum Bibeltext. Da sagt Jesus ja, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr Frucht. Also darüber müssten wir sprechen. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Was meint das eigentlich? In mir bleiben und ich in euch. Denn darin scheint ja irgendwie das Geheimnis des Fruchtbringens eigentlich zu liegen. Aber ich bin jetzt irgendwie in einer blöden Situation. Ich habe meine 5 Punkte schon durch. Und deshalb bleibt uns eigentlich nur Fortsetzung folgt. Im nächsten Gottesdienst, den ich zu dieser Reihe gestalte, wollen wir uns also noch einmal Gedanken machen, was heißt das, in Jesus bleiben? Ist da möglicherweise etwas, das ich neu entdecken oder wieder oder zum ersten Mal entdecken muss? Was bedeutet das, in Jesus zu bleiben? Wo ist das Geheimnis des Wachstums und des Fruchtbringens? Wir wollen das wirklich dann das nächste Mal tun. Es dauert noch ein bisschen bis dahin, leider. Ich gebe mal einen kurzen Überblick, was uns die nächsten Wochen erwartet. Nächsten Sonntag haben wir einen Gastprediger, Pastor Carsten Maul aus der FEG in Steinheim. Ich werde dort sein. Der wird aber in der Transformationsreihe weiter predigen, nämlich darüber die Bibel oder das Wort Gottes als Quelle der Veränderung. Also es bleibt spannend, wir bleiben am Thema dran. Dann in 2 Wochen haben wir den besonderen oder den anderen Gottesdienst zum Thema den Glauben fast verloren. In 3 Wochen ist Erntedank und in 4 Wochen, da gestaltet die Jugendleitergruppe. Da gibt es so eine Ausbildung bei uns im Haus und die gestalten den Gottesdienst. Und also erst dann wieder machen wir Fortsetzung bei diesem Thema. Ist ein bisschen, ihr braucht ein bisschen Geduld, ist ja auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Aber ihr könnt ja doch heute auch was mitnehmen aus diesem Gottesdienst, oder? Vielleicht, so habe ich das zumindest für mich gemacht, ich habe diese 9 Früchte auswendig gelernt. Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Vielleicht wäre das auch was für euch, dass ihr das auswendig lernt. Und dass ihr es an euren Spiegel klebt und dass ihr jeden Tag mit einem Gebet euren Tag beginnt und Gott sagt, Gott, ich möchte heute wachsen in der Liebe. Gib mir, das hat immer zwei Komponenten, so ein Gebet bei mir, gib mir Gelegenheit dazu. Aber die Gelegenheit ist nur die eine Seite. Und gib mir auch die Kraft, in der Gelegenheit dann auch wirklich das zu tun, was ich tun soll. Und das mit jedem dieser 9 Punkte durchzubeten, das wäre vielleicht eine kleine Übung. Denn das ist unsere Bestimmung. Das ist das, wozu Gott uns berufen hat. Das ist das, was er in uns fördern möchte. Lasst uns still werden und darüber nachdenken und ich werde dann mit einem Gebet abschließen.